Ja, guten Morgen. Es ist schön, im Hause Gottes zu sein, auch mitten im Hochsommer. Man schaut nach links und vermisst den einen und dann nach rechts und vermisst vielleicht die andere. Aber ihr seid da und Gott ist da und dementsprechend ist das Allerwichtigste da. Und ich freue mich dennoch, dass wir so zahlreich sind. Keine Ahnung, wann die Pforzheimer so richtig in Urlaub gehen. Also die Ulmer gehen so jetzt dann, dieser Sonntag und nächsten Sonntag ist dann niemand mehr da für 2-3 Wochen. Aber jede Stadt hat da so ein bisschen ihren Rhythmus. Wer von euch war schon in Urlaub? Darf man fragen? Ein paar? Ah, okay. Wer darf noch gehen? Ah, okay. So, das ist mein letzter Predigtsonntag vor dem Urlaub und eigentlich bin ich, wenn ich ehrlich bin, seit 3-4 Wochen so richtig platt. Und vielleicht kennt ihr das, wenn der Akku des Handys nicht mehr gescheit funktioniert und man steckt ihn ein und das geht ein paar Minuten und dann muss man wieder einstecken. So fühlte ich mich die letzten Wochen. Dennoch waren es ganz gesegnete Wochen. Wir haben ganz viel Schönes erlebt, schöne Gottesdienste, Bekehrungen, Geistestaufen, hatten gerade eine starke Kinderfreizeit, Kids Camp, Mosaic Kids Camp, auch hier von der Mosaic Pforzheim waren, glaube ich, 5 oder 6 Teilnehmer dabei. Die Ela hat den Laden mitgerockt, das war richtig, richtig stark. Ganz ehrlich, wenn ihr sie seht, knuddelt sie mal, die hat einen Hammerjob gemacht. Genau, die Woche davor gab es das Neon Camp. Wer von euch Jugendlichen war dort? Neon Camp, darf man fragen? Neon Summer Camp. Ich hörte, es waren einige, wahrscheinlich sind die jetzt alle im Urlaub. Da war die Nanny, die gute Seele in der Küche. Meine Kids kamen nach Hause und ich habe gefragt, wie war es gut? Wie war es gut? Die waren so platt nach 6 Tagen. Da war nicht viel mehr aus und gut. Und irgendwann konnten sie wieder reden. Und dann haben sie gesagt, ja, die Nanny war so lieb an der Küche. Und ich dachte, das ist einfach die Realität. Freizeit ist viel mehr als eine Predigt, viel mehr als ein cooler Lobpreis. Da spielt jeder von uns eine ganz entscheidende Rolle. Und du kannst deine Rolle so einnehmen, dass du die Flutsch siehst, dass du sagst, hier ist gerade blöd und dann entmutigst du die anderen oder so liebevoll und dann spricht niemand von der Predigt, obwohl es tolle Predigten gab, niemand vom Lobpreis, obwohl es tollen Lobpreis gab, niemand von den Spielen, sondern wie nett die Küchenfee war, oder? Das ist doch auch gut. Und es zeigt, jeder von uns ist als Mensch wichtig. So, also ich bin urlaubsreif und das passt auch zum Thema von heute. Wir sind ja unterwegs in der Reihe über Gemeinde. Da finden wir ganz viele Bilder. Einerseits Gleichnisse, Bilder, die wir so lesen, die Gemeinde ist, ... Aber gleichzeitig gibt es viele Aussagen, die Jesus trifft. Und wenn wir die Aussagen verstehen, dann erlösen diese Aussagen wiederum ein klares Bild. So ein Bild ist, die Gemeinde ist die Rettungsmannschaft Gottes. So, wenn du googelst oder wenn du deine Bibel öffnest, dann wirst du lange da suchen, Gemeinde, Rettungsmannschaft, und du wirst das nicht direkt sehen. Aber eigentlich trieft die ganze Bibel genau von diesem ganzen Gedanken, ja. So, der letzte Auftrag, Missionsbefehl an die Jünger ist nichts anderes als geht hin, predigt das Evangelium und dieses Evangelium ist die Rettungsbotschaft Gottes für eine verlorene Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte und Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also wenn Gemeinde nicht eine Rettungsmannschaft ist, was dann sonst? So, und wir hatten ja gerade die Frauen oder ist noch gerade die Frauenfußball WM, ist sie noch? Ich glaube, sie läuft. Riesen-Euphorie ausgebrochen. So, und letztendlich gewinnt man das Spiel erst dann, wenn es abgepfiffen wird. Und es reicht auch nicht, dass man 1 oder 2 Leute auf dem Spielfeld haben, die Gas geben, sondern als ganze Mannschaft sind wir gefragt, Gas zu geben, damit wir gewinnen. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Gedanken verstehen. Gemeinde, ich vermute, Pastor Simon Janicek oder unser Pastor in Ausbildung wird über diesen Gedanken nochmal sprechen. Gemeinde ist die Rettungsmannschaft. Stell dir mal vor, ein Haus brennt und die Feuerwehr rückt nicht an. Und die Feuerwehr sagt, hey, diese Woche war so stressig, wir haben alle schon Überstunden geleistet. Wir hatten gerade gestern ein Teambuilding, wir verstehen uns auch richtig gut. Wir waren gemeinsam irgendwo beim Griechen. Die Teamkultur ist bei uns gerade richtig schön. Keiner hat Stress mit dem anderen, aber jetzt reicht's irgendwann mal. dann würden wir sagen, hallo, geht's euch gut? Hey, ihr seid die Feuerwehr. Wenn es brennt, dann seid ihr gefragt. In Ulm hat es in den letzten Wochen ganz oft gebrannt. Ich dachte, was ist los? Gibt es hier Brandstifter? Aber die Feuerwehr ist jedes Mal neu ausgerückt. Die hat nicht gesagt, ist nicht unser Ding, sondern sie wusste, wir sind die Feuerwehr. Sonntag vor 3 Wochen, 4 Wochen, wir hatten einen Gottesdienst und einer unserer älteren Brüder schläft nicht gut ein. Seine Frau ist unsere koreanische Seniorenpastorin. Wenn irgendjemand krank ist in der Gemeinde, sie weiß es zuerst. Gelegentlich bekomme ich eine WhatsApp, David, es wäre gut. Dann bekommt er Auftrag an mich und vielleicht kann ich den Auftrag aber hier und da auch mal erfüllen. Aber diese Frau hat ein Riesenherz für genau das Thema, worum es gleich geht. Und jetzt ist ihr eigener Mann betroffen. Sie schlafen gemeinsam ein und sie merkt, es geht ihm nicht besonders gut. Aber ja, man denkt sich dabei nicht allzu viel. Und sie wacht jeden Morgen um kurz vor 5 Uhr auf, um zu beten. Das ist so koreanische Frömmigkeit. Man betet früh morgens um kurz vor 5. Und in diesem Fall wacht sie eine halbe Stunde vorher auf und merkt, ihr Mann, dem geht's gar nicht gut. Sein Herz schlägt so gut wie gar nicht mehr. Und jetzt ruft sie 110, ja, Notruf, 112, was auch immer, noch nie gerufen. Und jetzt stellt euch mal vor, wenig später kommt die Notärztin angefahren. Und dann kommt noch der zweite und beide sagen ein paar Minuten später und der Mann, der Günther, wäre gestorben. Und dann hätten wir eine Beerdigung und vor allem wäre eine Witwe und dieser Mann wäre nicht mehr da. Und ich frage mich, kam dieser Anruf direkt bei ihr aus oder gab es irgendwo eine Verbindung, Notleitzentrale? Worum es mir geht, ist, jeder Einzelne ist wichtig. Und wir sind wichtig, bis das Spiel vorbei ist. Nicht bei der 60. Minute können wir sagen, ja, jetzt führen wir 4-2. Das werden wir schon, die anderen werden schon machen. Ich ziehe mich dann da mal raus. Ich beobachte das immer wieder in Gemeinden, dass Menschen irgendwann mal an einem Punkt sagen, so, jetzt habe ich eigentlich genug getan. Aber sie sind noch nicht im Himmel. Ja, Gott hat noch nicht das Amen dazu gegeben. Am Ende leben sie 30, 40 Jahre lang weiter, aber nach 10 Jahren Gemeindedienst definieren sie für sich selbst, jo, jetzt reicht's. Und ich denke, keine Mannschaft der Welt würde so gewinnen. Manchmal stand es schon 3-0 zur 90. Minute und die Mannschaft hat immer noch verloren, oder? Kennt ihr solche Spiele, wo es ganz am Ende gedreht wird? Ja, Gemeinde ist die Rettungsmannschaft und da sind wir alle gefragt. Vom Jüngsten bis zum Ältesten. Und wer von uns die Tore schießt, das ist dem Spiel überlassen. Wisst ihr, am Anfang des Spiels steht nicht fest, wer die Tore schießt. Da hat der Trainer nicht gesagt, so nur du und du allein schießt die Tore. Sondern ja, es gibt den Stürmer und auf den da hoffen wir ganz stark, dass der Stürmer auch gelegentlich trifft. Aber wenn der nicht trifft, dann hoffentlich trifft irgendjemand anders. Zur Not der Torwart. Hauptsache, ich habe doch 10 Jahre wirklich gut Gemeinde gelebt. Das reicht jetzt erst einmal. Ich glaube nicht, dass es ein Gedanke Gottes ist. Nicht, dass wir alle immer dasselbe Maß zu geben haben, aber wir bleiben ein Teil der Mannschaft, wir bleiben ein Teil der Rettungsmannschaft Gottes. Gemeinde ist die Braut Christi, da hatten wir gleich 2 Predigten in dieser Reihe. Gemeinde ist der Tempel Gottes, wo Gott hineinkommt, wo er angebetet wird. Und heute darf ich über einen Begriff sprechen. Und unser Bridge-Team hat meinen Titel gesehen und dachte, na, das hört sich aber ein bisschen krass an und hat ihn schön umformuliert. Gemeinde, ein Ort der Heilung. Gemeinde, ein Ort, wo du geheilt wirst. Aber mein Titel lautet anders, nämlich Gemeinde, das Krankenhaus Gottes. Ich weiß nicht, was du mit Krankenhaus verbindest. Wer liebt Krankenhäuser? Darf ich mal fragen? Hey, ich kann dir sagen, ich liebe Krankenhäuser. Ohne Krankenhäuser wäre meine Frau nicht da. Sie wäre schon ein paar Mal gestorben. Ohne Krankenhäuser wäre ich nicht da. Ich wäre mindestens einmal gestorben. Ohne Krankenhäuser wären wir vermutlich nicht 5 Kinder, sondern hätten vielleicht 3 Kinder. Krankenhaus ist nicht der Ort, wo du sagst, oh komm, wir gehen mal aus ins Krankenhaus, da riecht es so lecker und das Ambiente ist so schön und alle sind so freundlich, oder? Nee, Krankenhaus steht eben nicht dafür, sondern manchmal kommst du rein und du merkst, alles ist weiß und steril, die Leute sind manchmal auch gestresst und irgendwie riecht alles nach irgend so einem komischen, keine Ahnung was es ist, also es riecht jetzt nicht nach Wohlfühlatmosphäre. Und dennoch ist dieses Krankenhaus so entscheidend. Und ohne dieses Krankenhaus wären so viele Menschen, so viele von uns, die wir hier sitzen, nicht da. Warum? Weil es da nicht um Wellness geht, sondern es geht um Rettung von Leben. Und in meinem Leben gab es Krankenhäuser, die sehr entscheidend waren, vermutlich auch in deinem Leben. Und ich glaube, dass Gemeinde letztendlich so ein Krankenhaus Gottes sein darf. Und dazu habe ich euch zwei Geschichten mitgebracht, die ganz einfach sind. Das ist eine Geschichtenpredigt. Ich kann einfach andocken und dennoch möchte ich mehr als nur die Geschichte erzählen, sondern ich bete, dass in der Geschichte eine klare Botschaft rauskommt. Die erste Geschichte lesen wir und da steht es innerhalb der Stadtmauern in der Nähe des Schaftores, Johannes 5, Vers 2. Innerhalb der Stadtmauern in der Nähe des Schaftores befindet sich ein Teich mit 5 Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. So, in Ulm gibt es tatsächlich ein Krankenhaus mit diesem Namen, eine ganz große, wunderschöne Luxusgeriatrie, also Altersheim, Haus Bethesda. Ich weiß nicht, wie viele Senioren dort sind. Das Krankenhaus meines Vaters in Jaune gegründet, Haus heißt auch so. Und die Frage ist, dieser Name so schön? Klingt er so schön? Ich finde, er klingt wie jeder andere Name, weder schön noch hässlich. Aber was bedeutet er? Und an diesem Punkt merken wir, hey, das hat was mit Gemeinde zu tun oder was mit Krankenhaus zu tun. Bethesda bedeutet Haus der Barmherzigkeit. Das heißt, deine Armut weniger Minus. Du gehst gesund nach Hause. Haus der Barmherzigkeit. Und dieses Haus der Barmherzigkeit war hier in Jerusalem. Und dann lesen wir Folgendes. Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte oder Verkrüppelte lagen in den Hallen. Hier war nicht einer krank, sondern ganz, ganz viele. Und mir war, das darf Gemeinde sein. Ein Ort, wo Menschen mit ihren Begrenzungen sich wohlfühlen. Ein Ort, wo Menschen einfach sein dürfen. Wenn es irgendein Ort gab in Jerusalem, wo Blinde gerne waren, dann in diesem Haus Bethesda. Wenn es irgendein Ort gab in Jerusalem, wo Lahme gerne waren, dann genau an diesem Ort. Warum? Weil hier durften sie sein. Mit ihrer Begrenzung. Mit dem, was sie nicht so normal, und wir definieren ja irgendwo normal im Sinne von, jeder kann alles, aber ich habe schon oft gesagt, je länger ich die Menschen kenne, ich behaupte, dass bei uns allen irgendwelche Tassen im Schrank fehlen. Und das meine ich gar nicht scherzhaft. So am Ende tut es weh, wenn man merkt, oh, bei mir ist hier die Schraube locker oder hier fehlt die Tasse. Und oberflächlich, ich habe dieselbe Predigt in Stuttgart gehalten, lauter junge, hübsche Menschen, denkst du, das sieht nicht nach Krankenhaus aus. Auch hier sieht es nicht nach Krankenhaus aus. Ihr seht nicht krank aus, sondern wir sehen hübsch gebräunt, sommergebräunt aus. Keiner würde sagen, hey, hier das Krankenhaus, oder? Und ich vermute auch, hätte ich gefragt, hey, was ist Gemeinde? Dass vermutlich keiner von euch gesagt hat, Gemeinde ist das Krankenhaus Gottes. Aber genau das ist Gemeinde. Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen so sein dürfen mit ihren Begrenzungen, wie sie sind. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. In diesem Fall war die Begrenzung offensichtlich. Der Blinde war blind, der Lahme war lahm. Wie viele Begrenzungen tragen wir in uns? Die sind nicht so offensichtlich. Menschen haben Ängste, irrationale Ängste, aber die sind da, die sind so groß da. Andere haben Sorgen, andere haben Zweifeln am Leben, Zweifeln an Gott. Andere haben so ein schreckliches Selbstbild von sich. Und ein Wort und sie brechen immer wieder neu zusammen. Andere sind voller Bitterkeit. Du kannst in der Gemeinde sein und du siehst gesund aus, aber dein Herz ist eine Räuberhöhle. Ich habe gerade eine Mail bekommen und ich dachte, wie kann ein Mensch in unserem Gottesdienst sein und sein Herz ist so eine Räuberhöhle? Das passt doch gar nicht zusammen. Äußerlich gesund, innerlich krank. Herzlich willkommen in der Gemeinde. Und jetzt geht es darum, diese inneren Dinge sind ja nicht offensichtlich, oder? Wer sieht die schon? Nur der Mensch, der dich wirklich kennt. Nur der Mensch, der dir nahe kommt. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir verstehen, Gemeinde ist das Krankenhaus Gottes, weil hier auf dieser Erde ist keiner von uns heil. Heilung und Heilsein im absoluten Sinn wird es erst im Himmel geben. Wir sind alle des Todes, wir werden alle älter und keiner von uns stirbt an Gesundheit. Wir haben alle unsere inneren Kämpfe, ob wir wollen oder nicht. Der eine hier mehr, der andere da mehr. Bei dem einen weiß es und der andere nicht. Und die Botschaft ist, an diesem Ort darfst du sein. Herzlich willkommen. Wenn es irgendeinen Ort gibt, wo du mit deinen Begrenzungen sein darfst, dann in der Gemeinde. Amen. Amen. Herzlich willkommen in der Gemeinde. Ein Ort, wo wir alle begrenzt sind. Ein Ort, wo wir alle ein paar Schrauben locker haben. Und deswegen sind wir nicht mehr eine große Selbsthilfegruppe und benehmen uns komisch, sondern natürlich will jeder gesund sein. Natürlich will jeder seine Ängste, seine Zweifel, seine was auch immer ablegen. Aber so schnell legt man manches nicht ab. So ähnlich war es damals. Die Kranken gab es zur Zeit von Jesus. Und Jesus kommt vorbei in dieses Krankenhaus, in dieses Haus der Barmherzigkeit. Und wenn das Gemeinde nur ist, das Gemeinde ein Ort ist, wo die Gnade Gottes, wo die Barmherzigkeit Gottes sichtbar wird und spürbar ist. Nicht, dass wir den Fehler gutheißen, nicht, dass wir die Sünde feiern, nicht, dass wir nicht mehr wissen, was richtig und falsch ist, aber du darfst sein trotz deines Fehlers. Und bist herzlich willkommen. Jesus lädt die Sünder zu sich ein. Amen. Er lädt nicht die Perfekten, nicht die Heiligen, nicht die Selbstgerechten, sondern diejenigen, die sich abmühen, gerecht zu werden vor Gott, die lädt er ein. Das ist Gemeinde, Gemeinde ein Ort der Barmherzigkeit. Und dann lesen wir, Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte oder Verkrüppelte lagen in den Hallen, denn, und jetzt kommt ein Satz, der später hinzugefügt wurde. Und für mich ist es genauso Bibel, ob das hinzugefügt wurde oder nicht, weil dieser Satz erklärt nur diese Geschichte. Ohne diesen Satz würden wir die Geschichte auch verstehen, aber längst nicht so einfach. Und die Menschen, die aus dem Kontext waren, haben gesagt, hey, wir aus Jerusalem, wir verstehen das. Wir wissen, was dort abgeht. Aber die Menschen nach uns, die verstehen uns nicht. Deswegen ist wichtig, dass diese Erklärung hinzukommt. Und die Erklärung, denn von Zeit zu Zeit kam ein Engel des Herrn und bewegte das Wasser. Wer danach als erster ins Wasser stieg, wurde geheilt. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Und jetzt, da steht von vornherein drin, Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Und wir merken die Aussage ohne die Erklärung und wir würden denken, warum muss jemand in den Teich getragen werden, um gesund zu werden? Es ist doch komisch, oder? Also ich finde es eine komische Geschichte, dass ein Engel des Herrn runterkommt, Wasser bewegt und der Erste, der da reingeht, der wird gesund. Findet ihr das leicht zu verstehen? Leicht einzuordnen? Habt ihr eine gute theologische Auslegung? Also ich nicht. Aber es gibt so manches zwischen Himmel und Erde bis heute, wo ich sage, komisch, aber so ist es halt. Ja? So, ich muss nicht alles verstehen. Wir Menschen neigen dazu, dass wir alles irgendwie einordnen müssen. Richtig, falsch. Und dann gibt es manche Sachen, da muss man sagen, naja, keine Ahnung. Und bei der Geschichte würde ich sagen, keine Ahnung, aber Jesus prangert es nicht an. Jesus sagt nicht, wie der Engel des Herrn kommt hier, das darf er aber nicht, ja, sondern er geht eigentlich darauf gar nicht so richtig ein. Aber das erklärt, warum die Menschen da waren. Warum? Weil sie Hoffnung hatten. Also einerseits durften sie sein mit ihren Begrenzungen, die Blinden, die Lahmen. Und es war letztendlich wie ein Systemkrankenhaus. Es gab offensichtlich irgendein jüdisches Wohltätigkeitsverein oder die ganze Stadt, die sich um diese Armen dort gekümmert hat. Oder die Familien, wie auch immer. Wir wissen das System dahinter nicht. Bis heute wissen wir manche Systeme nicht oder wir verstehen das System, aber wir neigen dazu, Systeme zu kopieren. Dabei geht es um den Wert dahinter. Und der Wert dahinter ist, du bist gesehen, du darfst sein. Und du darfst voller Hoffnung hier sein. Warum? Weil der Engel des Herrn gelegentlich runterkommt. Und der Erste, der in dieses bewegte Wasser hineingeht, der würde gesund werden. Und jetzt ist da ein Mensch seit 38 Jahren. Und Jesus kommt rein und er sieht all diese Menschen und er erkundigt sich offensichtlich. So, das lesen wir in diesem Text. Und unter anderem wird ihm gesagt, ja, dieser liegt seit 38 Jahren da. Und Jesus denkt sich, 38 Jahre, das reicht, oder? Das ist älter als ich bin. noch bevor ich geboren wurde, war dieser Typ schon krank, war er gelähmt, war er begrenzt. Und er ist an diesem Haus der Barmherzigkeit. Er darf sein. Er erlebt Liebe. Er erlebt Nähe. Er erlebt, dass gemeinsam besser als einsam ist. Er erlebt, dass er als Mensch irgendwo gesehen wird, dass er nicht in die Ecke geschoben wird, dass sich komische Blicke ihn erhaschen. Wer bist du? Wie siehst du denn aus? Sondern hier darf er einfach sein. Aber die Hoffnung, die dieser Ort eigentlich ausstrahlen wollte, nämlich hier ist Heilung, löst bei ihm irgendwann mal gar keine Hoffnung, sondern Hoffnungslosigkeit. Denn auf die Frage von Jesus, wirst du gesund? Und jemand stellt dir die Frage, willst du gesund werden? Was würdest du sagen? Ja. Ich vermute mal ja, oder? Er antwortet, ich kann nicht. Und wir merken, diese Antwort ist ganz tief in sein Bewusstsein hineingegangen. Die Realität ist, er hat sich schon ein paar Mal abgemüht. Das Wasser hat sich schon ein paar Mal bewegt. Aber wer ist in dieses Wasser hineingestiegen? Immer der Gesündeste, oder? Immer der Fitteste. Der Typ mit Husten ist reingegangen und sein Husten war weg. Aber nie ein Gelähmter, nie ein Blinder, nie ein Typ, der wirklich, wirklich, warum? Der Erste wurde gesund. Eigentlich ein ziemlich komisches System, wenn ich ehrlich bin. Da wird nicht der Kränkeste gesund, sondern der Gesündeste wird gesund unter den Kranken. So, und auf die Frage, willst du gesund werden, hat er eine Antwort. Es geht gar nicht. Warum soll ich gesund werden wollen, wenn es gar nicht möglich ist? Es ist hoffnungslos. Ich kann nicht gesund werden. Gemeinde, Haus der Barmherzigkeit, Gemeinde, das Krankenhaus Gottes, ist nur dann das Haus der Barmherzigkeit in der Fülle, nur dann, wenn Jesus hinzukommt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir beide Seiten sehen. Wir Menschen, wir sind gefragt. Ich habe gerade von der Nanny gesprochen und das ist jetzt nicht irgendeine erfundene Geschichte, weil sie hier aus Pforzheim ist, sondern das war das Feedback von zweimal von meinen Söhnen. Wie war die Freizeit? Die Nanny war so nett. Und ich denke mir, wisst ihr, da kam nicht die Nanny, die für den gesunden Moi gebetet hat und gesagt, Herr, heile, der Moi ist gesund. Der muss nicht, versteht ihr? Das war jetzt nicht übernatürliche Heilung, sondern war einfach Freundlichkeit, die Herzen berührt hat. Halleluja. So, und das darf Gemeinde sein. Gemeinde darf ein Ort der Freundlichkeit sein. Aber es reicht nicht aus. Es ist so gut und so wichtig und so entscheidend, wenn Jesus mit reinkommt. Und Jesus kommt rein und auf einmal verdient dieser Ort den Namen, den er eigentlich trägt, nämlich Haus der Barmherzigkeit. Und Jesus sieht diesen Kranken und er stellt diese Frage, willst du gesund werden? Und er antwortet, ich kann gar nicht gesund werden, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche hinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Und da könnte man sagen, was für ein depressiver, fertiger Typ. Oder er berichtet einfach, wie es ist. Ich bin alleine. Alle anderen haben irgendjemanden, aber ich habe niemanden. Aber das ist auch okay so. Nur für mich steht es eben nicht in Frage, gesund zu werden. Und dann sagt Jesus, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Moment war der Mann geheilt. Lasst es mal auf euch wirken. Ein Mensch, der seit 38 Jahren gelähmt ist, sich nicht bewegen kann. Und Jesus kommt und ab dann ist alles anders. Und wir merken, Jesus ist anders. Jesus ist der Heiler. Was ist ein Krankenhaus ohne Ärzte? Was ist ein Krankenhaus ohne Krankenpfleger? Was ist ein Krankenhaus ohne mehr als Nettigkeit? Wir brauchen mehr als Freundlichkeit, auch wenn die so wichtig ist. Wir brauchen auch Heilung. Wir brauchen auch Worte der Heilung. Wir brauchen auch Jesus in unserer Mitte. Und Jesus ist da und er spricht diesen Menschen an. Und er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Moment war der Mann geheilt. Das ist eine Geschichte. Die andere Geschichte ist vielleicht noch viel bekannter. Was glaubt ihr, ist das berühmteste Gleichnis oder die berühmteste Geschichte in der Bibel von Jesus her, die er erzählt hat? Der verlorene Sohn? Wahrscheinlich. Was glaubt ihr, ist die zweitbekannteste Geschichte? Jetzt könnt ihr alle überlegen, Barmherzigkeit. Okay, am Ende ist es, wir wissen es ja nicht, ja? Aber ich denke, die Geschichte, die Jesus erzählt, bekannt geworden als der barmherzige Samariter, ist eine sehr bekannte Geschichte, oder? Seid ihr bei mir? Wer von euch kennt sie? Also sie ist bekannt. Und sie ist nicht nur in unseren Kreisen bekannt, sondern sie ist in der ganzen Welt bekannt. ASB und keine Ahnung was. Dieses Gleichnis spricht uns an. Warum? Weil es Mitmenschlichkeit anspricht. Und es ist mir so wichtig, dass wir dieses Gleichnis uns anschauen, wenn wir über Gemeinde reden. Weil auf der einen Seite, und wir kommen von dieser Reihe Heiliger Geist, Spirit und von dem, was Gott tun will. Und die andere Seite ist, wir sind auch gefragt, etwas zu tun. Jesus erzählt ein Gleichnis und bei dem Gleichnis kommt nicht mal dabei raus, ob dieser Mensch Christ ist oder nicht. Da geht es nicht um irgendwas Übernatürliches. Keine Heilung, kein Gebet, sondern nur Mitmenschlichkeit. Und das ist ein ganz hohes Wert. Es beginnt eigentlich mit der Frage, was ist das höchste Gebot? Und Jesus stellt diese Frage als Rückfrage und sagt, ja, sag es du mir. Und der Mensch sagt, ja, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann steht die Frage, aber wer? Dann gäbe es wahrscheinlich ganz viele verschiedene Antworten. Die einen würden sagen, ja, natürlich mein Lebenspartner, meine Frau, mein Mann. Warum? Ich bin ein Bund des Lebens mit dieser Person eingegangen. Wenn meine Kinder schon lange aus dem Haus teilen wir immer noch das Leben. Also wir müssen klarkommen miteinander. Wir sollten klarkommen miteinander. Wenn möglich 60 Jahre. Also muss ich alles tun, dass es dieser einen Person gut geht. Seid ihr bei mir? Allein aus Selbstliebe. Also selbst wenn du gar nicht liebst, aber allein aus Selbstliebe solltest du alles tun, damit dein Partner sich wohlfühlt und geliebt weiß und fühlt. Warum? Weil ihr seid aneinander gekettet sozusagen. Ihr seid ein Bund eingegangen. Andere werden sagen, wer ist mein Nächster? Natürlich meine Kinder. Hallo? Gott hat mir Kinder anvertraut. Und wenn sie leiden, dann leide ich. Und wir haben momentan einfach den Segen, in Ehingen, in Ulm, so viele Mamis zu haben mit kleinen Kindern. Und bei der einen oder anderen merkst du, die lebt eigentlich gerade jetzt 24 Stunden am Tag für ihre Kinder, oder? Babys sind da und sie sind da, wenn sie da sind, mitten in der Nacht. Mama sein ist, glaube ich, der erfüllteste und der schönste Job auf dieser Erde, aber vermutlich auch der schwierigste. Es gibt nie einen Feierabend. Es gibt nie einen Punkt, wo du sagst, so jetzt bin ich aber nicht mehr. So jetzt ist Urlaub angesagt. Jetzt gehe ich. Wisst ihr, du kannst vielleicht Urlaub von einem Meerschweinchen machen, aber du kannst nicht Urlaub von einem Baby machen. Also welche Mutter geht hin und sagt, ich fahre jetzt mal in Urlaub ohne mein Baby? Schon mal gehört? Hey, das ist herausfordernd und wunderschön. Also ist die Antwort doch logisch. Wer ist mein Nächster? Meine Kinder. Oder andere werden sagen, natürlich meine Best Buddies, meine Freunde. Du bist 16, du bist 17 und heute bist du total verliebt und alles ist gut, die Sonne scheint. Und wer bekommt es mit? Dein Papa nicht, deine Mama nicht, aber dein bester Freund weiß es. Und nächste Woche ist alles sehr dunkel. Und wer bekommt es mit? Dein bester Freund weiß es. Also wären unsere Antworten genau diese Antworten. Und diese Antworten sind richtig, sie sind nicht falsch, sie sind richtig. Dein Ehepartner ist dein Nächster, dein Kind ist dein Nächster, dein Freund ist dein Bruder, Eltern, das sind alles richtige Antworten. Nur, dass Jesus in diesem Gleichnis eine ganz andere Antwort gibt. Und diese Antwort ohrfeigt jeden von uns, weil sie komplett out of the box ist. Und vielleicht spricht uns diese Geschichte deswegen so sehr an, weil die Antwort von Jesus wirklich so komplett anders lautet, als wir sie von Natur aus gerne leben würden. Für wen denke ich, für wen lebe ich, für wen investiere ich meine Kraft? Natürlich für die Menschen meines Lebens, oder nicht? Und Jesus erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und sie beginnt, ein Mann verließ Jerusalem nach Jericho. Jetzt könnte ich sagen, jemand ist unterwegs von Pforzheim nach Ulm, ohne Wertung, oder von Ulm nach München, zwei Städte in Deutschland oder zwei Städte in Israel. Aber in Wirklichkeit, Jerusalem ist die Stadt des Tempels. Es gab nur einen Tempel von Gott und der war für viele Jahrhunderte in Jerusalem. Erst die Stiftshütte, später der Tempel des Salomo, später der zweite Tempel, dann der Tempel des Herodes. Drei großartige, letztendlich ein Tempel, immer wieder in neuer Form, gebaut am selben Ort. Das heißt, Gott hatte gesagt, hier werde ich meine Herrlichkeit lagern, an diesem Ort. Er geht einen Bund mit David ein und sagt, das werde ich tun. So, Jerusalem steht für das Haus Gottes, für Gemeinde. Das ist das, oder? Gemeinde, das Haus Gottes. Jerusalem steht für Gott irgendwie. Und um diesen Tempel herum gab es eine riesen Tempelindustrie. Gab es Priester, gab es Leviten, gab es ganz viele Menschen. Bis heute ist es so, dass in Jerusalem ganz, ganz viel sich um Gott irgendwo dreht. Aber dieser Mensch verlässt Jerusalem und er ist unterwegs nach Jericho. Und Jericho ist die Palmenstadt. Jericho ist die Urlaubsstadt. Jericho ist die Stadt des leichten Lebens, des Reichtums, des Ich lasse es mir mal gut gehen. Jericho ist die Stadt der Sünde. Und hier ist ein Mann unterwegs von der Stadt Gottes zur Stadt der Sünde im Bild. Und das allein ist schon eine Botschaft. Und wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich manche Menschen, die heute in der Gemeinde sind und nicht wenige, die heute mehr drin sind als je zuvor. Sie waren vor 5 Jahren schon Glieder, aber heute sind sie nicht Glieder, sondern einfach noch mehr Kern der Gemeinde im Sinne von, sie tragen Verantwortung, erleben es mit Leib und Seele, tragen die Vision, leiden für Gemeinde, sind all in, Halleluja. Und dann gibt es auch andere Menschen, die waren vor 5 Jahren da und sitzen heute noch da und du als Pastor weißt, die sitzen noch ein Jahr da und dann sind sie weg. So ein bisschen wie eine Zwiebel. Und die Frage ist, in welche Richtung bewegt sich dein Leben? Und du selber kannst allein die Antwort geben. Schaust du auf den Himmel? Schaust du auf Jesus? Wir haben gerade unser ehemaliges Nachbar- oder fast Nachbarmädchen aus Blaustein, wo wir eine Zeit lang gewohnt haben. Und dann kam sie zum Glauben, kam in unsere Gemeinde aus dem katholischen Hintergrund. Für uns ist es immer noch ein Wunder. Und war eine Zeit lang in der Jugendkirche. Jetzt war sie in Mexiko. Und jetzt geht sie auf das theologische Seminar und will Pastorin werden. Halleluja. Und du merkst, da ist eine Entwicklung. Sie schaut und sagt, Jesus, ich will all in gehen. Ich will dir dienen. Und dafür musst du nicht Pastor werden. Sondern die Frage ist, was ist die Ausrichtung? Und ich könnte so viele Namen nennen, wo ich sage, die sind heute ausgerichteter auf Jesus als je zuvor. Und das kann niemand. Du kannst dieselbe Predigt hören und alles, was bei dir ankommt, ist Bitterkeit. Warum macht er dies? Warum sind die so? Warum ist das? Am Ende sind die Sachen ganz oft, wie sie sind. Lebt damit. Wir alle müssen zum bestimmten Grad mit dem Leben klarkommen. Das Leben ist kein Wunschkonzert, oder? Aber was es mit deinem Herzen auslöst, wer bin ich, wie wichtig bin ich, das sind doch ganz oft die Fragen, wo unser Herz bitter und schwer wird. Ich dachte, ich wäre, ach schade, ich bin's doch nicht. Wisst ihr, wie oft die Jünger genau an dieser Frage beschäftigt waren, wer von uns ist der Größte? Und Jesus gibt ihnen jeweils eine Ohrfeige und sagt, geht's euch gut? Das Reich Gottes, da spielt diese Frage überhaupt keine Rolle. Das Kind ist das Größte und denkt, hä? Aber es sind diese rein menschlichen Fragen, die oft unser Herz so triggern und irgendwann werden wir bitter, weil manche Träume, die wir haben, nicht wahr geworden sind. Ist doch völlig egal. Hauptsache, der Traum Gottes wird wahr. So, du bist hier, aber in Wirklichkeit sitzt du noch da. Dein Herz ist schon weit weg. Du bist auf dem Weg Richtung Jericho und das ist traurig. Ich wünschte, wir wären alle auf dem Weg Richtung Jerusalem. Wir hätten alle unseren Blick und würden alle sagen, Jesus, mehr von dir in meinem Leben. Wisst ihr, wenn ich das Leben von Apostel Paulus anschaue, er war dieser große Apostel der Heiden, aber wie sah sein Dienst aus? Schiffbruch da, Gefängnis da. Das war nicht immer schön, das war nicht mit Würde, das war nicht mit, wow, schaut mal, 10.000 Leute hören mir zu. Nein, er wurde gesteinigt, das nennt man Apostel sein, oder? Wir haben manchmal so verquere Bilder. Dienst Gottes ist nicht, oh, die Leute jubeln dir zu, sondern es bedeutet, alles zu geben für sein Reich. So, wo stehst du? Wo ist dein Blick ausgerichtet? Richtung Jerusalem oder Richtung Jericho? Und ich weiß nicht, warum dieser Mann unterwegs war. Jetzt könnten wir vermutlich eine ganze Predigt darüber halten. Vielleicht war er enttäuscht von der Scheinheiligkeit dieser Stadt. Mal ganz ehrlich, Jerusalem, vermutlich die scheinheiligste Stadt der Welt, oder? Alle reden von Gott und Gott ist nicht zu finden. Alle reden von irgendwelchen religiösen Dingen, aber echtes Leben ist nicht da. Vielleicht war er hier aufgewachsen und hatte so manche krasse Erfahrungen mit der Engstirnigkeit der Juden gemacht. Wisst ihr, ich glaube, manche von unseren Kindern machen krasse Erfahrungen mit der Engstirnigkeit von uns Christen, von uns Pastoren. Und wir übertragen so unsere deutschen bürgerlichen Werte auf die Gemeinde und meinen, das muss so sein. Und Kinder werden groß und sagen, boah, ich habe da so viel Härte erlebt. Mir reicht das jetzt. Warum büchsen Menschen aus? Weil unsere Grenzen manchmal so eng sind und sie sind gar nicht die Grenzen Gottes, sondern sie sind die Grenzen von uns Menschen. Wir sind am Ende genauso wie die Pharisäer. Wir lieben unsere Normen mehr als alles andere. Was sind die Normen dieser Gemeinde? Gott sei Dank haben wir nicht die 10 Normen, oder? Es reicht, dass wir die 10 Gebote hatten. Wenn wir die 10 Normen hätten, dann würden wir alle die 10 Normen kennen. Weil wir neigen dazu, dass wir systemgläubig sind. Wir neigen dazu, dass wir das, was wir Menschen als wichtig erachten, für wichtiger halten als das, was Gott sagt. Und dieser Typ ist groß geworden und ist abgelöscht von der Engstirnigkeit, von Religiosität. Er wollte endlich wie der verlorene Sohn Spaß haben. Er wollte endlich leben. Und jetzt, welch eine Tragödie. Dieser Typ verlässt Gemeinde. Ich übertrage mal, er verlässt Jerusalem, das Haus Gottes. Er ist unterwegs zur Palmenstadt. Er ist unterwegs zum Urlaub, unterwegs zum leichten Leben. Und noch bevor er angekommen wird, kommt er unter die Räuber. Der hat eigentlich gar nichts gewonnen, oder? Was hat er gewonnen? Nichts. Er gerät unter die Räuber. Und ganz ehrlich, die Räuber deines Lebens sehen nicht so aus wie die Räuber in diesem Gleichnis. In diesem Gleichnis stellen wir uns sie vor wie irgendwelche Straßenräuber, oder? Eben wie Jesus erzählt. Da fielen die Männer über ihn her und verprügelten ihn und ließen ihn eigentlich am Sterben am Straßenrand. Wie sehen die Räuber deines Lebens aus? Ich hörte im Radio vor Jahren eine Geschichte, die hat mich echt getriggert. Da erzählt ein mittlerweile älterer Herr und sagte, ich bin groß geworden und mein Vater war Alkoholiker. Und als Kind hatte ich geschworen, ich werde niemals einen Tropfen Wein trinken. Niemals. Im Alter von 13 kam ich als Freund in das Haus von einem gut situierten Freund. Und irgendwie kam ich, das Leben meinte es gut mit mir, kam ich da gut an. Und Karriere bahnte sich. Ich war Schauspieler, ich war gefragt, ich war umjubelt. Und nach dem Abend ging es so langsam, aber sicher durch die Kneipen. Und ich war der Einzige, der nicht getrunken hat. Für ein paar Mal. Bis ich dann eben auch normal wurde und genauso wie die anderen auch getrunken habe. Und da war genau dieser Schwur, dieser innere Schwur, den er sich nahm. Ich werde niemals, den hat er gebrochen. Und auf einmal wurde Alkohol so wichtig in seinem Leben. Und er wurde ein Gefangener von dem. Und morgens wachte er auf und musste erstmal Wodka trinken, um halbwegs einen klaren Kopf zu bekommen. Irgendwann kamen Drogen und er sagte, mein Leben war ein einziger Absturz. Und er warnt so sehr davor. Wie sahen die Räuber aus? Ganz hübsch, ganz süß, ganz sexy. Versteht ihr? Die Räuber des Lebens kommen nicht an und sagen, hallo, ich bin der Räuber. In den allerwenigsten Fällen, dann ist dein Fahrrad weg, aber du liegst nicht tot am Straßenrand, sondern die kommen mit ganz anderen Worten. Sie kommen als deine Klassenkameraden und sagen, hey, das tun doch alle, Drogen, das tun doch alle, Alkohol, das tun wir doch alle. Und auf einmal merkst du nicht, dass du langsam aber sicher abrutscht. Und du kannst im christlichen Kontext groß geworden sein und es betrifft dich dennoch. Menschen kommen unter die Räuber, Menschen, die wir lieben. Ich habe so auf dem Herzen auch zu warnen, genau vor diesem Alkohol. 10 Millionen Menschen sind in Deutschland betroffen davon. Das ist echt wahnsinnig viel. Menschen, die nicht ohne Alkohol leben wollen, so formuliere ich es mal. Sie würden nicht sagen, sie sind süchtig, aber in Wirklichkeit sind sie es. Sie würden nicht sagen, sie sind gefangen, aber ohne Alkohol wollen sie nicht leben. 10 Millionen, das ist echt viel, oder? Und sie sehen ganz normal aus, aber sie sind unter die Räuber geraten. Und wir waren die Räuber. Es waren die netten Klassenkameraden, es waren die Fußballfreunde im Fußballverein. Und hier liegt dieser Typ unter die Räuber gekommen. Und bitte versteht mich nicht falsch, nur weil du einmal betrunken bist, bist du nicht ein Alkoholiker. Aber wo fängt es an und wo hört es auf? Und er ist tatsächlich unter die Räuber geraten. Und jetzt liegt er dort am Straßenrand. Und endlich naht Hilfe. Der Priester kommt vorbei. Der Pastor. Übertragen, geistig gesehen, der Notarzt. Du hast den Notarzt gerufen und der Notarzt sagt, sorry, ich habe gerade einen anderen Termin. Hab keine Zeit für dich. Stell dich hinten an. Ich weiß nicht, welchen Grund er hatte. Aber wir alle haben Gründe, warum wir nicht helfen, oder? Wir alle haben Menschen, die auf uns warten. Wir alle haben Gründe, nicht gerade jetzt die Not zu sehen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, der Priester konnte sagen, hey, irgendein Gottesdienst wartet auf mich. Ich bin da eingeteilt, wenn die nicht kommen, dann bekomme ich Stress. Dann kommt der Oberpriester und sagt, wo warst du da? Oder meine Frau wartet und meine Familie wartet auf mich. Menschen warten, ich habe Termine. Wie oft sind wir Gefangene von irgendeinem System? Ja, Systeme sind System. Das System ist für sein, dass sie irgendwie einem System dienen müssen. Und Jesus erzählt genau diese Geschichte dafür und sagt, nein, das stimmt nicht. Wichtiger als alle tollen Systeme, die wir aufbauen, sind die echten Menschen. Bist du, bin ich. Die Systeme kommen und gehen, wir Menschen bleiben. Und wir sind wichtig. Der Priester kommt und sieht und er geht dran vorbei. Krass, oder? Er sieht diesen Menschen im Sterben. Er weiß, wenn er helfen könnte, er könnte helfen, wenn er helfen würde, würde dieser Mensch überleben. Aber er tut es nicht. Und er nennt sich Mann Gottes. Und dann kommt der Levit, 1:1 genau dasselbe. Und dann kommt dieser Samariter. Übertragen könnte ich sagen, heute, du liegst als deutscher Christ irgendwo am Straßenrand und dann kommt ein kurdischer Moslem oder ein afghanischer Moslem. Also da ist eine große, große Hürde, wo du sagst, also von dem erwarte ich jetzt keine Hilfe. Wir sind weder von demselben Stamm, noch von derselben Religion, noch sonst was. Hilfe von allen, nur nicht von dem. Und dieser Samariter sieht diesen unter die Räuber geratenen jungen Mann und ist bereit, all in zu gehen. Sieht ihn, hilft ihm. Sieht ihm, ist bereit, das zu geben, was er geben kann. Wäscht seine Wunden. Verbindet ihn, lädt ihn auf sein Esel, trägt ihn zum Krankenhaus, gibt ihn dort ab und dann zahlt er noch für ihn. Und ich denke mir, wow, vielleicht sind wir deswegen so bewegt von diesem barmherzigen Samariter, weil er nicht ein bisschen gegeben hat, sondern weil er wirklich bereit war, es sich was kosten zu lassen, oder? Seid ihr bei mir? Und jetzt ist die Frage, wo ist Gemeinde hier in diesem Gleichnis? Und ich wünschte, wir wären der barmherzige Samariter. Seid ihr bei mir? Und ich wünschte, wir wären diese Herberge, wo der barmherzige Samariter dann sagt, bitte helft mir, ich zahle für ihn. Aber manchmal sind wir auch der Priester, manchmal sind wir auch der Levit und manchmal sind wir auch die Menschen, die selbst unter die Räuber geraten sind. Ich hoffe, dass wir nicht die Räuber sind, ja? So, aber wir lesen die Geschichte, natürlich sind wir die Guten. Aber Jesus erzählt diese Geschichte und ich glaube, sie triggert uns deswegen, weil wenn wir ehrlich sind, kennen wir uns alle in allen Rollen, oder nicht? Ich kenne mich auch in der Rolle von, ich habe gerade keine Zeit. Ich bin ein Gefangener des Systems. Ich bin nicht bereit, die Prügel einzukassieren, die mein Handeln jetzt bewirken würde. Wenn ich jetzt absage, wenn ich jetzt da helfe, dann muss ich irgendeinen anderen enttäuschen und das tut weh und ich will nicht enttäuschen. Kennt ihr das Gefühl? Ich kenne das Gefühl. Und Jesus erzählt diese Geschichte. Und sie ist so wichtig. Was ich an der Geschichte mag, ist, da kommt kein Engel Gottes, da kommt kein Kraft Gottes, sondern so ist nur ein Mensch und ein anderer Mensch. Und das ist Gemeinde. Gemeinde ist ein Ort, wo die Herrlichkeit Gottes da ist, wo Jesus vorbeikommt und alles wird anders. Aber Gemeinde ist auch der Ort, wo du und ich im Alltag, nicht in diesem Raum, sondern im Alltag, wo wir ganz allein die Art Gottes weitergeben, die Lösung Gottes sind, die Hilfe Gottes sind. Gemeinde, das Krankenhaus Gottes. Halleluja. Ich möchte gerne beten. Jesus, danke für diese zwei sehr unterschiedlichen Geschichten. Danke, dass wir dein Reich bauen dürfen mit dem Wissen, dass du der übernatürliche Gott da bist. Und danke, Jesus, dass wir gleichzeitig bei dir all das ja, für uns selber nehmen dürfen, was wir brauchen, um den Einzelnen zu geben. Jesus, hilf, dass wir nicht so leer sind, ausgebrannt. Hilf, dass wir nicht bitter werden. Hilf, dass wir nicht nur an unsere Träume denken und irgendwann bitter werden, weil unsere Träume nicht sich erfüllt haben. Sondern, Jesus, wir wollen deinen Traum träumen, wollen deine Vision inhalieren. Wir wollen die Botschaft, die du ja gegeben hast, diesen Auftrag, den du gegeben hast, ernst nehmen. Und du sagst, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium. heilet die Kranken in der Not, dass keiner hier raus reinkommt und er fühlt sich aus, als Aussätziger, dass keiner hier reinkommt und fühlt sich nicht geachtet und nicht gesehen, dass keiner ja in unserem Leben reinkommt und wir ja begegnen ihn mit einer hochnässigen Art, ja mit Augen, die sich verdrehen. Jesus, wir grenzen Menschen aus. Gott, ich bete, dass wir nicht so sind. Ich bete vielmehr, dass wir diese barmherzige Samariter sind. Dass wir die Menschen unseres Lebens sehen. Dass wir die Menschen in Not sehen. Und dass wir bereit sind, einfach Hilfe Gottes zu sein. Jesus, wenn wir das Haus der Barmherzigkeit sind, dann bete ich, dass Menschen hier reinkommen und sie einfach Barmherzigkeit erleben. Und auf einmal merken wir, Gemeinde, das bist du, das bin ich, das sind wir, das sind wir im Alltag. Das ist nicht irgendein System, wie läuft der Lobpreis hier, wann wird gebetet, wie wird gepredigt, sondern es gilt darum, dass wir diese Werte umsetzen. Und wer von euch möchte sagen, Jesus, und ich möchte so ein Notarzt sein. Ich möchte so ein barmherziger Samariter sein. Ich möchte nicht so ein kalter Priester sein, der dran vorbeigeht, sondern ich möchte die Not der Menschen sehen und ja, es soll mein Herz berühren. Ich möchte, dass dieses Gleichnis nicht ein Gleichnis bleibt, sondern ich bete darum, dass ich in diesem Gleichnis unterwegs bin. Du darfst dich innerlich, aber auch äußerlich melden, während wir unsere Augen geschlossen haben und sagen, Jesus, ich hab's verstanden. Hilf mir dabei. Hallelujah.